Moin und liebe Grüße zurück aus der Leipziger Tieflandwucht. Heute mal wieder mit einem Sieg, Paul.
Juhu. Europapokal, Europapokal.
Spaß. Ja, okay. Spaß. Ja, es ist tatsächlich so, also bei mir ist schon eine große Erleichterung da. Aber wir werden natürlich im Verlauf der Folge mit Sicherheit sagen, warum es jetzt zu voreilig ist. Aber warum diese Euphorie auch gut sein kann, würde ich mal so behaupten.
Absolut. Ich glaube, das könnte in den nächsten Spielen sehr weiterhelfen, heute gewonnen zu haben.
Genau, wir fangen an. Wir starten in der letzten Woche Sonntag. Nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli kam es dazu, dass die Bremer Spieler von dem Capo der Werder-Ultras freundlich darauf hingewiesen wurde, kommt heute mal lieber nicht in die Kurve. Paul und ich wollten eigentlich eine Folge dazu machen unter der Woche, weil auch viel Scheiße dazu im Netz stand. Also es wurde unter anderem geschrieben, ja, das sind keine Fans und so, die spielen sich wieder auf. Aber im Endeffekt war es wirklich ein richtig smarter Move von dem Capo an sich. Das hat er ja heute vor dem Spiel erklärt und hat dann eine Ansage an das ganze Stadion gemacht. Und das hat das alles nochmal so perfekt abgerundet. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde die Aktion richtig geil. Auf die Fans ist immer Verlass bei Werder. Und wenn das jetzt so wirkte vielleicht, nach diesem St. Pauli-Spiel, waren natürlich alle so ein bisschen wütend. Und da wirkt es wahrscheinlich so, dass die Fans da nicht diesen Rückhalt bieten für die Mannschaft. Aber genau das Gegenteil wurde heute bewiesen. Und die Fans stehen nach wie vor dahinter. Und jeder weiß, dass es jetzt nur noch darum geht, irgendwie diese fucking Saison über dem Strich zu beenden. Ja, eigentlich wurde vom Capo vor dem Spiel dazu alles gesagt. Ich hoffe, das dringt auch zu den letzten Leuten durch, die sagen, das sei kein Rückhalt für diese Mannschaft, die gar keine Ahnung haben, was da so in dem Verein abgeht. Paul, wie hast du das mitbekommen?
Ja, also ich sehe es, glaube ich, ähnlich. Man muss ja auch sagen, das Spiel letzte Woche war ja auch wirklich grottenschlecht. Also da kann man das auch den Frust, glaube ich, direkt danach verstehen. Und ich meine, auch über das ganze Spiel hat ja trotzdem der Block die ganze Zeit Alarm gemacht. Ja. Also sie haben sie ja trotzdem während des Spiels unterstützt. Und ja, ich fand das heute auch nochmal gut. Hoffe, dass es vielleicht auch die Spieler im Spielertunnel mitbekommen haben. Ist von der Lautstärke, die danach entstanden ist, wahrscheinlich. Da muss ich auch noch mal jetzt gleich ein bisschen Sky-haten. Also schön und gut mit den Vorberichten und sowas, alles schön und gut. Aber Kai Dittmann sagt dann so, ja, ich gebe Ihnen jetzt hier kurz den Moment, die Stimmung aufzusaugen. Dann wird so 10 Sekunden von der Rede gezeigt und danach fängt er irgendwie an, wieder irgendwas zu erzählen. Also das war wirklich echt nicht geil gemacht von Sky. Also das, was er erzählt hat, also er hat dann halt die Aufstellung vorgestellt, das hätte man ja auch machen können, während die Spieler einlaufen zum Beispiel und nicht währenddessen. Also das war irgendwie ungeil und ja, aber ich fand es auch gut heute davor, die nochmal alle anzupeitschen und ja, hat ja einfach auch Früchte getragen.
Es war auf jeden Fall deeskalierend, was da letzte Woche Sonntag passiert ist und das ist auch einzigartig. Das muss man ja auch anerkennen, dass die Werder-Fans da so ein Gespür dafür haben und die Ultraszene in Bremen ist halt wirklich, muss man sagen, besonders. Props gehen raus. Liebe Grüße, falls ihr das seht. Also wirklich großen Respekt, was ihr da Woche für Woche auf die Beine stellt. Und man hat ja gesehen, nach diesem Spiel gegen St. Pauli, was so ein bisschen dieser Tiefpunkt war jetzt bisher, muss es auf jeden Fall eine Reaktion geben. Und die gab es auch in der Startelf. Da kannst du uns ja ein
ich
bisschen
noch eine Sache
oh ja, okay, sag.
Vielleicht noch sagen. Also ich zu der Ultra-Thematik, ich finde es auch, glaube ich, besser, so aus Sicht der Spieler, da jetzt weggeschickt zu werden, sag ich mal. Und er hat ja relativ im normalen Ton gesagt. Er hat da jetzt ja nicht angeschrien oder sowas. Ja. Zumindest sah es in den Videos nicht so aus. dann lieber werde ich doch so weggeschickt, als vor der Kurve da zusammengefaltet zu werden, wie es ja auch schon teilweise manchmal der Fall ist. Da ist das doch auf jeden Fall auch die bessere Lösung, als da jetzt irgendwie so Stress anfangen zu wollen. Und ich glaube, das haben auch dann eher die Spieler mehr gecheckt, als jetzt davor zu stehen und sich dann vollpöbeln zu lassen. Deswegen kann ich es umso weniger nachvollziehen, dass da die Leute irgendwie genervt drauf reagieren. Weil wenn es andersrum gewesen wäre, dass die da wieder, ja, die Spieler halt vor der Kurve dann gebrüllt hätten mit was auch immer für Worten, dann ist das doch eher der bessere Weg wahrscheinlich. Aber ja, zur Aufstellung. Ja, also wir haben die Viererkette bekommen, die ich die letzte Woche noch versucht habe, ein bisschen, naja, nicht schlecht zu reden, aber irgendwie nicht für realistisch gehalten habe. Und da möchte ich auch auf einen Kommentar von der letzten Woche eingehen, den ich aber so faktisch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der war nämlich so mäßig mit, ja, wir haben alle Siege, die wir jetzt geholt haben, bis jetzt mit der Viererkette geholt. Und das war, hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, dass wir halt auch in den Spielen, also in der Hinrunde, da auch immer noch Viererkette gespielt haben. Ich dachte, wir hatten halt schon vorher umgestellt, aber das erste Spiel mit der Dreierkette war dann halt, glaube ich, gegen Augsburg, jetzt im Januar. Also da möchte ich vielleicht meine Kritik ein bisschen zurücknehmen. Ich meine, man hat da zwar die Spiele gewonnen, es war jetzt spielerisch auch nicht wirklich gut. Und ich muss auch sagen, es hat mir heute von den Ansätzen her auf jeden Fall, hat mir die Viererkette besser gefallen als das, was wir unter Horst Steffen bei der Viererkette gespielt haben.
Erzähl uns
Aber
doch mal, wer in
vielleicht,
der Viererkette drin war.
genau, also vielleicht ist es auch nur so eine Momentaufnahme vom heutigen Spiel gewesen, da können wir ja nachher noch was sagen. Ja, also Backhaus unverändert im Tor, finde ich auch gut, dass da irgendwie, dass der Tune auch keine Diskussion zugelassen hat nach dem Fehler letzte Woche.
Ja, wegen
Das
einem Fehler,
passiert.
ja.
Kopf hoch, weiter geht's. Ich glaube, er hat trotzdem immer noch gute Leistungen gebracht, die ganze Saison über. Und es wird auch, glaube ich, trotzdem von Mal zu Mal immer besser mit Mio, zumindest halt, was das Halten angeht. Ich glaube, mit dem Spiel am Ball ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich glaube, da waren wir auch in den letzten, ja, im letzten Jahr ein bisschen verwöhnt mit Zetti, muss man ja einfach so sagen.
Der
Aber
jetzt
ja,
wieder
die
von Frankfurt
Viererkette.
weg will auch. Okay, weiter,
Ja,
Viererkette.
verständlich, wenn er nicht spielt. Aber die Viererkette hat sich zusammengesetzt aus Stark und Friedel in der Innenverteidigung. Das war ja so ein bisschen abzusehen. Ich meine, das sind die einzigen Innenverteidiger mit Malatini, die halt so fit sind.
Ja.
Und dann außen kehrt endlich wieder Yuki zurück in die Startelf und links startet Demann. Und ich muss sagen, so wie es jetzt war, hat das eigentlich sehr gut gepasst. Ich glaube auch, das wieder in die Startelf bringen von Yuki hat dem Spiel auch ein bisschen mehr Ruhe gegeben und hat auch defensiv ein bisschen mehr Stabilität als das Jinma-Experiment aus den letzten 2 Wochen. Aber ja, ich glaube, er war ja auch jetzt in der Phase davor, vor Tune, einer der Dauerbrenner und der auch, sag ich mal, mit am stabilsten gespielt hat. Und vielleicht hat er auch einfach eine Pause gebraucht. Ich meine, wenn du die ganze Zeit sonst immer über 90 Minuten spielst, auch halt ins kalte Wasser geworfen wirst im Prinzip mit dem Wechsel noch. Aber ja, das war dann halt die Viererkette. Linden kehrt dadurch dann auf seine gewohnte Sechserposition zurück und hat die auch, finde ich, im ganzen Spiel halt so wahrgenommen. Es war jetzt nicht so, dass es im Spiel dann jetzt dann doch zu einer Dreierkette geworden ist, sondern es war schon dann die klare Viererkette, die halt gefordert wurde. Ja, und davor gibt es eigentlich, sag ich mal, vielleicht nur eine größere Überraschung. Milosevic hat von Anfang an gespielt.
Na gut, das wurde ja in der Pressekonferenz so ein
Und
bisschen angedeutet,
ja,
aber
genau, deswegen kleine Überraschung. Ich meine, die Option wäre halt gewesen, so gefühlt Top oder Milosevic, wenn du halt so einen Zielstürmer halt haben willst. Und ja, dann war das vielleicht schon die bessere Lösung. Puertas startet wieder auf der Achterposition und Schmid eher so auf dieser Flügelposition mit Krüll. Und ja, ich fand es interessant trotzdem, dass irgendwie Grüll halt gespielt hat und nicht Jinma, weil ich hatte so das Gefühl, dass Jinma unter Tune ein bisschen die Nase vorn hatte. Aber ja, es wurde sich halt letztendlich so entschieden. Vielleicht lag es auch ein bisschen mit der Leistung von der letzten Woche zusammen. Aber an sich war es, glaube ich, so eine Aufstellung, wie sie zumindest von den Leuten in den letzten Wochen oft gefordert wurde.
Ja, und damit gehen wir dann auch ins Spiel rein. Bevor wir das machen, bedanke ich mich bei Martin, der uns das heutige Hintergrundbild zur Verfügung gestellt hat. Das ist noch aus dem Spiel gegen den FC Bayern, aber trotzdem schönes Motiv. Paul, ich blende dich mal ganz kurz aus. Schönes Motiv hier.
Frechheit.
Schönes Motiv hier mit diesen Werder-Fahnen. Steht natürlich auch nochmal für den Rückhalt. Danke auf jeden Fall dafür. Wenn ihr Teil der Tieflandwucht sein wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren, logisch, bei YouTube. Was ihr aber auch machen könnt, ist uns bei Instagram zu abonnieren und euer Bild aus dem Stadion zu schicken von dem Spiel, welches stattfand, damit wir es hier in den Hintergrund reinkommt. Gut, damit gehen wir zum Spiel über. Danke an der Stelle an Martin nochmal, dass er das so organisiert hat für uns. Gut. Also ich habe nur Konferenz gucken können. Ich hätte die Rede mitbekommen, wenn das nicht in der Kneipe gewesen wäre. Ja, und so viel haben sie gar nicht vom Werder-Spiel gezeigt. Das Einzige, was ich gesehen habe, waren drei Aktionen. Du kannst mir ja sagen, ob da mehr passiert ist als diese drei Aktionen oder wie du das Spiel, sagen wir mal, analysierst.
Ja, also ich muss sagen, so die erste halbe Stunde hat wirklich fast ausschließlich Werder gespielt und ich sag mal, die letzte Viertelstunde hat so ein bisschen dann Heidenheim gehört und ja, es war schon teilweise auch ein Spiel, was halt dadurch gelebt hat, dass halt vor allem halt Heidenheim sehr viele Fehlpässe hinten rausgespielt hat. Also es war so entweder die Option, Heidenheim schlägt den Ball halt lang Richtung unsere Innenverteidiger oder sie versuchen ihn rauszuspielen und spielen aber Fehlpässe, weshalb da in der ersten Halbzeit so gefühlt nicht so ein richtiger Spielfluss zusammengekommen ist. Aber ja, Werder hat es trotzdem gut gemacht. Ich fand, es war gerade auf der rechten Seite ein gutes Zusammenspiel zwischen Juki und Marco Grill, die sich da immer sehr abgewechselt hat, auch oft so mit Doppelpässen dann durch die Schnittstelle durch, da gegenseitig dann die Linie runtergeschickt haben. Das war schon gut anzusehen, muss ich sagen. Und dadurch sind aber auch nicht wirklich viele Chancen entstanden durch Flanken, die man dann jetzt hatte. Es sollten andere Aktionen sein, die da ein bisschen für mehr Furore sorgen. Und die erste war dann, glaube ich, schon fast das aberkannte Tor von Olivier de Mann. Ich habe mich schon irgendwie ein bisschen gefreut für ihn, dass
Ja,
er
auf jeden
jetzt, sag
Fall.
ich mal, in seinem ersten Startelf-Einsatz wieder gleich trifft. Aber dachte mir schon, dass das zurückgenommen wird, das Tor. Und ja, ich kann es halt irgendwie verstehen. Ich meine, Milosevic behindert dann halt schon den Torhüter in seinem Eingreifen, steht aber halt im Abseits.
Also ich mit meiner
Ja, ich.
Werder-Brille, ich habe gesagt, der Torwart rutscht auch schon vorher weg. Aber
Genau, das
im
war also.
Endeffekt ist es eindeutig, leider.
Ja, also ich fand, also die Abseitssituation, ja, aber wenn der jetzt faul gepfiffen hätte, dann hätte ich es nicht verstanden, weil
Ja.
im Prinzip Milosevic guckt halt in die andere Richtung und der kommt dann halt angerutscht. Also wo soll er halt hin? Also Milosevic so. Also er kann ja nichts dafür, dass er dann den Torwart behindert. Also für mich kein Foul. Auch hier muss ich auch nochmal Kai Dittmann fronten. Also der auch die ganze Zeit so, oh, das ist doch ein Foul von Milosevic, aber sehe ich einfach nicht. Klar rennt er in den Torwart rein, aber er guckt in die andere Richtung. Und der Torwart rutscht ja schon vorher. Also der liegt ja
Ja.
schon, kommt ja schon angeschlittert, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie gesagt, mit dem Abseits fand ich es okay, dass man das zurücknimmt.
Dann möchte ich noch ganz kurz, wenn du hier die ganze Zeit über Sky rantest, dann rant ich mal über die Konferenz. Liegt nicht an der Zone, es lag einfach an dieser Scheiß-Konferenz heute. Das war das erste Tor, was in dieser Konferenz gefallen ist. Und es wurde
Ja, du.
aberkannt. Und bis zur 45. plus 5 oder so, wo St. Pauli dann das 1 zu 0 macht,
Das.
ist auch kein einziges Tor in dieser Konferenz gefallen. Also es war
Ja,
sehr, sehr,
bodenlos auf
sehr
jeden Fall.
kurios auf jeden Fall. Ja, und das war halt, wie gesagt, die erste Aktion für Werder. Die Freude war riesengroß, aber leider nur kurz.
Ja, also schon in der Wiederholung. Es hat sich auch schon irgendwie so ein bisschen off angefühlt, wie dieses Tor halt gefallen ist, wie da dem Mann am Ball bleibt. Das hat sich irgendwie schon ein bisschen so wie so ein kleiner Bug angefühlt. Also ja, mit der ersten Wiederholung dachte ich mir schon, dass es da nicht zählen wird. Aber ja, wer da trotzdem weitergemacht und ich glaube, das war wirklich fast mit in der nächsten Situation, gibt es eine Riesenchance.
Wo Romano Schmid schön auf Milosevic rüberlegt, meinst du die?
Genau, die
Oh
meine ich.
ja, das war
Und er
so
halt am Tor
ärgerlich.
vorbeispielt. Ja, ich glaube, er kommt halt vielleicht so eine Sekunde zu spät, um den Ball halt vielleicht einen Ticken eher zu treffen, sodass er ihn halt gerade einfach nur reingrätscht und grätscht ihn dann halt am Tor vorbei. Aber ja, das liegt halt wahrscheinlich auch.
Ja, extrem bitter in der Situation. Zeitversetzung hier und so ein bisschen spielen uns ja nicht in
Ja,
die
alles
Karten.
gut.
Aber ist natürlich, also diese beiden Aktionen haben eigentlich so Bände gesprochen. Man hat das Spielglück einfach nicht auf seiner Seite, wo Milosevic dann halt da im Abseits steht, da macht man ihm keinen Vorwurf, so das passiert. Dass der Mann da trifft, da hat man sich natürlich gefreut, aber dass es nicht zählt, sollte auch klar sein. Dann in dieser Situation, wo Romano spielt, wirklich halt eine gute Aktion hat und den rüberlegt, und Milosevic den da auch nicht reinmacht, eigentlich ungewohnt von ihm, kann man mittlerweile sagen, mit seinen drei Treffern jetzt. Aber das war natürlich auch so eine Situation, wo man denkt, wie wollen wir Tore machen, wenn der nicht reingeht? Und damit kommen wir, glaube ich, schon zur nächsten Aktion, oder?
Ja, also dazwischendurch hatte Heidenheim dann auch nochmal zwei, drei gute Aktionen. Einmal mit einem Außennetzschuss und hatten halt einem so, obwohl der Ibrahimovic war das, glaube ich, relativ frei durch ist, hätte den vielleicht locker nochmal annehmen können und bringt ihn dann aber nicht aufs Tor. Ja, und dann kommt schon die nächste Aktion kurz vor der Halbzeit, also in der Nachspielzeit schon. Romano schwebt eigentlich durch, macht alles richtig, legt den Ball am Torwart vorbei und schießt ihn dann gegen Pfosten. Also, ja,
Und
ist auch ein bisschen
noch
bezeichnend.
schlimmer, im Nachschuss mit rechts, mit seinem starken Fuß, dann setzt er ihn dann ans Außennetz.
Ja, ich glaube, da war halt auch der Winkel sehr ungünstig und die Heidenheimer, die da standen, waren auch gut positioniert, dass er den halt schon auch irgendwie so hoch spielen musste, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht hätte er dann eher Richtung langes Eck ziehen müssen. Aber ja, es passt halt auch ein bisschen zu Romanos Situation. Ist halt auch so heute in dem Spiel wieder bei ihm gewesen. Entweder er spielt so einen genialen Ball in die Schnittstelle oder eine Flanke, die richtig gut ist. Und dann in der nächsten Aktion ist wieder der Fehlpass aus der Hölle, wo dann Heidenheim dadurch wieder eine Aktion bekommt. Aber ich glaube, das geht halt nicht nur auf Romano rumhaken, es liegt halt auch an der ganzen Mannschaft, dass da auf jeden Fall auch der Wurm drin war teilweise. Und man hat sich am Anfang auch ja nicht so richtig getraut, halt auch irgendwie so die gefährlichen Pässe oder die riskanten Pässe halt zu spielen, sondern dann eher auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, damit geht die Halbzeit eigentlich mit guten Chancen zu Ende. Hätte locker eigentlich auch mindestens 2-0 führen müssen. Aber das hat mir zumindest erstmal ein positives Gefühl gegeben für die zweite
Nee,
Halbzeit.
naja, gut, wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man sie
Naja,
meist hinten. Ich hatte
aber
ein schlechtes Gefühl.
zumindest fand ich es halt aber spielerisch an sich besser als jetzt zum
Ja,
Beispiel letzte Woche.
das auf
Man
jeden
konnte sich
Fall.
zumindest Chancen mal rausspielen.
Ja.
Und ja, es ist gegen Heidenheim und die sind halt auch noch hinter uns gewesen. Also ja, aber man hatte zumindest auch mal Chancen, die man hätte nutzen können, weil davon kann man ja nicht sprechen, dass man auf St. Pauli mal eine Chance hatte, außer das
Na,
Tor, was man
aber
geschossen hat.
pass
So.
auf, ich habe jetzt von der Statistik gehört, dass Werder die viertbeste Mannschaft ist bei Abschlüssen.
Das
Aber
stimmt, das habe ich auch unter der Woche gelesen.
halt einfach nicht diese Treffer generiert, die sie machen. Das wurde auch ausgerechnet, das war bei dieser ZDF-Bolzplatz-Geschichte da, die ich dir dann gestern noch
Ach
geschickt habe.
ja.
Auch ein sehr interessantes Video kann ich noch darauf hinweisen. Keine Werbung an dieser Stelle, wir zahlen ja alle dafür. Genau, und so gehen wir in die Halbzeit. Da steht es 0 zu 0 und ganz ehrlich, so gegen Heidenheim, das ist der Angstgegner von Werder. Das ist,
Auf jeden Fall.
seit wir das erste Mal damals im DFB-Pokal gegen die gespielt haben, ist das der Angstgegner für Werder. Unter anderem, weil man hat ja
Ja.
jetzt also zu viele Angstgegner, aber Heidenheim ist einer der größten. Und da geh ich nicht mit einem guten Gefühl in die Pause, wenn ich denke, wir könnten 2-3-0 führen. Was hattest du für ein
Ja,
Gefühl?
ich hatte ja gerade schon gesagt,
Du
eigentlich ein
hattest ein
gutes,
gutes,
weil
ja.
halt Heidenheim jetzt auch nicht so gefährlich war, dass ich jetzt sagen würde, ja, die hatten eine Aktion, um es halt für sich das Spiel zu kippen. Das war einfach nicht der Fall so richtig. Und deswegen war mein Gefühl halt eher positiv als negativ.
Gut.
Natürlich auch geärgert, dass man halt die Chancen nicht genutzt hat, gerade die von Romano halt vor der Halbzeit. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Zeitpunkt gewesen. Aber ja, man hat dann zumindest ja in der zweiten Halbzeit nicht aufgehört, damit weiter offensiv zu spielen. Und hat sich ja dann auch nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit auch lohnen können, tatsächlich.
Richtig. Und zwar kommt die Werder-Mannschaft in die Hälfte. War das ein Ballgewinn von Stay an dieser Stelle oder sind da spielerisch hingekommen? Das weiß ich gar nicht mehr.
Es war ein Ballverlust von Dingchi auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wer den
Ja,
erobert hat von
okay.
Werder.
Also
Aber ja.
ich kann mich daran erinnern, ab dem Zeitpunkt, wo Stay den Ball hat und die Möglichkeit hat, zu Grill rechts rauszuspielen, diesen Moment aber verpasst und abkappt. dann aber rechts, links von sich Romano Schmid anspielt, der dann reinflankt auf den Langpfosten und da steht dann Milosevic zur Stelle und macht das Ding rein. Und was war das für eine Erleichterung? Das dritte Tor von Milosevic, das zweite in Folge und das zweite insgesamt unter Daniel Thun. Also man sieht trotzdem, also bis auf diesen Bruch von St. Pauli, schon noch eine Steigerung, oder?
Ja, also das habe ich jetzt ja auch gerade schon gesagt. Also endlich konnte man sich auch mal nach einer Flanke halt mit einem Tor belohnen. Das ist sehr positiv zu sehen, glaube ich. Und ja, wie gesagt, ich fand es heute offensiv auf jeden Fall auch eine Steigerung zu dem Offensivfußball, den man halt unter Horst Steffen gespielt hat. Es war irgendwie so eine klarere Struktur zu erkennen. Aber ich würde es halt vielleicht auch jetzt heute nicht zu hoch hängen, weil es halt auch wirklich halt, sag ich mal, gegen Heidenheim war. Ich glaube, da werden die nächsten Wochen interessanter. Mhm. Weil Heidenheim hat schon irgendwie versucht, gerade in der zweiten Halbzeit, jetzt auch nach dem Rückstand, versucht auch mitzuspielen und hat sich halt nicht so hinten reingestellt. Und ich glaube, da warten jetzt in den nächsten Wochen auch noch andere Gegner wie Mainz und Union auf uns, die sich dann schon eher hinten reinstellen. Und dann wird es sich zeigen, ob man dann halt auch da Lösungen findet, um da zu Torchancen zu kommen. Bei Heidenheim lag es halt sicherlich auch daran, dass halt viele Fehlpässe im Spielaufbau waren. Einer dazu hat, der ist ja jetzt auch zum Tor geführt mit dem Ballverlust von Dingschi. Hm. Deswegen, ich fand es auf jeden Fall positiver. Und es wird sich zeigen, ob man es halt in den nächsten Wochen so umsetzen kann. Und ich muss auch auf jeden Fall einmal, bevor wir jetzt noch weiterreden, ja, Puertas loben. Also wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht.
Dein Player of the Match?
Ich glaube, er war sehr, also er hat viele Bälle erobert und auch gut verteilt, aber ich glaube, ich würde es dann vielleicht doch auch eher, vielleicht schon eher Romano auch geben, okay, weil er auch, glaube ich, viele Chancen halt kreiert hat. Aber es ist schwer heute, glaube ich, da einen rauszufinden, weil ich glaube, es war halt auch wirklich heute mal wieder eine Mannschaftsleistung, die halt den Sieg gebracht hat, weil auch alle mit zurückgearbeitet haben. Und ich muss auch sagen, wir können jetzt im Spielverlauf noch ein bisschen weitergehen. Mhm. In der zweiten Halbzeit war jetzt chancentechnisch nicht so viel los wie in der ersten Halbzeit auf Werder-Seite. Es gab dann noch zwei Wechsel. Kike Top kommt für Milosevic, der angeschlagen war, weil er bei einem Zweikampf auf den Rücken gefallen ist. Also auf jeden Fall gute Besserung. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und Ginmar kam dann noch für Grüll und Malatini und Bittencourt für Stay, der auch mit Krämpfen vom Platz gegangen ist. Und Romano Schmid, der dann Bittencourt ausgewechselt wurde. Und ich muss sagen, so auch diese Wechsel, Bittencourt hat mit gutem Anlaufen geglänzt und gerade so in dieser letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit, also eher so auf 85. Minute, wo dann Heidenheim natürlich auch mehr mit Flanken gearbeitet hat, haben alle mitgekämpft und mitgezogen und das Pressing hat gut funktioniert und ich muss auch sagen, es hilft auch mehr, glaube ich, und es hilft wahrscheinlich auch den Spielern, den Trainer zu haben, der nicht so an der Seitenlinie steht, sondern der auch pusht, weil da gab es halt zwei Situationen, wo Leo dann halt mit Keke angelaufen ist und da hat er Tune von außen immer gerufen, so, ja, komm Leo, komm Leo. Mhm. Und das pusht dann, glaube ich, auch nochmal mehr. Also das tut auf jeden Fall gut. Es gab dann auf jeden Fall noch eine Keke-Chance, wo er durchgesteckt wird und dann frei auf dem Hüter zuläuft, den er dann halt in die dritte Etage vom Weserstadion schießt. Ich glaube, es war in der Situation halt einfach schwer, weil der Torwart dann doch schneller vor ihm stand, als er sich wahrscheinlich gedacht hatte. Deswegen konnte er ihn auch nicht umkurven. Aber ja, es hat halt dann auch im Spiel gepasst. Wir vergeben die Großchancen, die einfachen Dinger, sage ich jetzt mal, und machen die komplizierten rein. Heidenheim kommt dann auch nicht wirklich noch zu einer Chance, wo ich jetzt sage, da wird es nochmal gefährlich. Es war dann ja eher andersrum. Justin, der auch nach seiner Einwechslung her gut gespielt hat, hat sich richtig reingeworfen in die Bälle, geackert. Zweikämpfe gehabt, wo ich dachte mir, oh, jetzt, den holt er sich jetzt wahrscheinlich nicht, da den Ball erobert. Also wirklich gutes Spiel auch und sollte sich ja dann auch noch zumindest mit einem halben Tor, sage ich jetzt mal, belohnen.
Vorlage ja, auch eingeleitet von Bittencourt, ja, an dieser Stelle. Ja. Dann kommt der Ball von Ginmar, war das, ja, in die Mitte.
Genau, und ja.
Der Heidenheimer vollendet zum 2-0. Ja, Werder hat es halt verpasst, ja, eher dieses Spiel zuzumachen, was natürlich ja, noch ein total Punkt ist, den man kritisieren kann. Andererseits, also ich dachte, ich hatte schon Angst, dass Heidenheim wirklich noch das 1-1 macht, weil wie gesagt, ich war in der Konferenz, dann gab es auf einmal 7 Minuten Nachspielzeit, da
Ja,
wusste man nicht
okay,
so
in der
ganz,
Konferenz.
wo das herkam. Man hatte ja das Spiel nicht so ganz im Blick. Deswegen war das für mich
Ja.
ein bisschen spannender. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gesehen habt. Ja, und dann ist es 2-0 passiert, dann war es glücklicherweise endgültig durch. Und die Erleichterung nach diesem Spiel ist natürlich erstmal sehr, sehr groß. Und auch ist natürlich auch wichtig, wenn wir auf die anderen Plätze gucken. Mainz mit einem Punktgewinn in Leverkusen. Dann Gladbach gewinnt gegen Union. Und St. Pauli, liebe Grüße, gewinnt in Hoffenheim. Also an dieser Stelle können wir ja jetzt sagen, Wolfsburg spielt morgen noch, aber Werder lässt erstmal Wolfsburg hinter sich auf dem 17., klettert auf den 16. Und ist jetzt ein Punkt hinter St. Pauli und Mainz.
Eins. Ja, also ich muss auch auf jeden Fall sagen, mir ging es komplett anders. Ich hatte so kein Gefühl, dass das halt anbrennt noch. Also, dass Heidenheim mir noch einen Ausgleich schießt. Aber das lag auch jetzt nicht unbedingt an Werder, wie sie gespielt haben, sondern halt eher an Heidenheim.
Ja.
Die waren so ungefährlich. Also, das hätte sich mir nicht erklärt, wie da jetzt noch ein Tor gefallen ist. Also, auch so aus Standards kam da jetzt nicht so wirklich eine Gefahr aus meiner Sicht. Also, jetzt halt auch gerade so dann ab 85. Minute, wo es ja dann noch darum ging, halt den Ausgleich zu machen. Aber ja, ansonsten kann man halt auch sagen, Mio zu null gespielt nach dem Fehler letzte Woche. Ist ja auch, glaube ich, ein Lob für die gesamte Abwehr. Stark und Friedl haben das, glaube ich, auch sehr souverän gemacht und da nichts anbrennen lassen. Also, man kann es ja schon mit der Viererkette auf jeden Fall. Wird sich zeigen, ob das jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht. Aber ja, du sagst schon, die Konkurrenz
Schläft
schläft
nicht.
nicht, punktet auch. Und so rückt das Ganze halt dann auch schon irgendwie auch sehr eng halt zusammen. Ich sag mal, Union rückt jetzt, ist auf Platz 10 mit 28 Punkten, jetzt auch nur 6 Punkte weg, gegen die spielt man jetzt nächste Woche. Also es ist noch alles drin so und man hat es schon auch irgendwie noch in der eigenen Hand. Es,
Es
ja,
ist halt
wie du
noch
schon
genug
sagst.
Zeit. Es ist halt noch genug Zeit. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall entscheidend. Nächste Woche gegen Sonntag gegen Union. Da muss alles stimmen. Genauso dann die Woche drauf wieder Sonntag gegen Mainz. Also da kommen jetzt die direkten Gegner, wo man hoffentlich diesen Schwung gegen Heidenheim so ein bisschen mitnehmen kann, ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Also wir müssen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es war ja nur Heidenheim. Ja, klar, 18. Platz,
Absolut
aber die haben
nicht.
letzte Woche gegen Stuttgart 3-3
Genau.
gespielt. Das muss man auch sagen. Also es hätte
Genau, ja.
genauso nach hinten heute losgehen können und deswegen ist dieser Sieg umso wichtiger, um jetzt mit erhobenen Hauptes weiter nach vorne schauen zu können. Aus meiner
Ja, ich
Sicht.
glaube, ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn Heidenheim heute nicht, also schlecht gespielt hat, keine Frage, hätte man sie jetzt auch nicht unterstützen, schätzen dürfen, wie du schon gesagt hast, letzte Woche auch mit dem 3-3 gegen Stuttgart. Also, ich glaube, den Schwung muss man jetzt einfach mitnehmen. Und gucken, dass man die nächsten 3 Wochen eigentlich 9 Punkte holt, gefühlt, und zumindest halt nicht mehr verliert. Ich glaube, das sollte so die Zielgabe sein. 3 Unentschieden wäre natürlich jetzt auch nicht super,
Nee.
aber dass man halt auf jeden Fall trotzdem ungeschlagen bleibt. Das wäre wichtig, halt gerade jetzt Mainz und Wolfsburg zu gewinnen, auf jeden Fall, und zu gucken, dass man vielleicht gegen Union einen Punkt holt. Also 7 Punkte wären schon ein Wunsch, sage ich jetzt mal, den ich aussprechen würde. Und ja, also man hat es ja auch danach, glaube ich, gesehen. Es wurden ja noch verschiedene Reels und Stories gepostet von Werder-Seite, dass da einfach eine Last abgefallen ist, auch von den
Ja.
Schultern. Und dass man auch endlich mal wieder in lachende Gesichter blicken konnte nach dem Spiel. Und ich glaube auch, Daniel Thun fällt auch sehr viel Last von den Schultern, dass er jetzt noch seinen ersten Sieg noch oder geholt hat, weil ich sage mal, mit 4 Niederlagen zu starten, dann wäre es dann jetzt noch mal schwieriger gewesen. Und ich wüsste auch nicht, wie dann jetzt die Entscheidung der Führungsetage gewesen wäre, ob man dann jetzt, also es hieß ja, sie stehen hinter ihm auf jeden Fall, also er hätte sicherlich noch das nächste Spiel bekommen, aber es wäre sehr ungemütlich geworden, wenn man verloren hätte. Und ich blicke schon positiv auf die nächsten Wochen auch jetzt mit dem Spiel, weil es halt auch spielerisch mal funktioniert hat. Es sah mal gut aus, man hat sich Chancen rausgespielt und sowas. Das war jetzt gegen St. Pauli nicht der Fall. Deswegen das einfach so nächste Woche nochmal machen und Union einfach schlagen.
Tja, mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir sehen uns dann natürlich nächste Woche, wahrscheinlich noch nach dem Unionsspiel direkt im Anschluss
Stimmt.
hier auf unserem Channel. Danke an der Stelle. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da, egal auf welchem Portal. Und dann hoffen wir, dass wir weiter unsere schöne Bilanz ausbessern können mit jetzt 12 Siegen, 11 Unentschieden und 19 Niederlagen. Also,
Naja.
in diesem Sinne euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.